Ja, es geht um einen kleinen Patienten namens KJ Muldoon. Dieser kleine Kerl wurde im August 2024 geboren. Allerdings deuteten eine ausgeprägte Lethargie, Muskelsteifheit und andere besorgniserregende Symptome darauf hin, dass der kleine Mann nicht gesund war. Dummerweise hatte KJ Muldoon ein mutiertes Gen sowohl vom Vater als auch von der Mutter geerbt.
PZ Nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.
Herzlich willkommen zu PZ Nachgefragt, dem Podcast der Pharmazeutischen Zeitung. Mein Name ist Manfred Schubert-Zillerwetz. Ich bin Professor für pharmazeutische Chemie an der Frankfurter Goethe-Universität und Mitglied der Chefredaktion der Pharmazeutischen Zeitung. Ich unterhalte mich heute wieder einmal mit meinem Kollegen Professor Theo Dingermann. Dabei geht es um eine Nachricht, die von nahezu allen Medien in den letzten Tagen aufgegriffen wurde. Amerikanischen Forschenden ist es nämlich gelungen, durch eine Gentherapie, bei der wieder einmal die sogenannte Genschere, das CRISPR-Cas-System, eingesetzt wurde, um einem 5 Monate alten Jungen wahrscheinlich das Leben zu retten, im Sinne der erfolgreichen Behandlung einer an sich tödlichen Erbkrankheit. Auf den ersten Blick scheint das eigentlich gar nicht so neu zu sein, denn es gibt ja bereits zugelassene gentherapeutische Verfahren, die auf CRISPR-Cas9 beruhen. Seit Anfang des Jahres steht mit Casgevy des amerikanischen Pharmaunternehmens Vertex Pharmaceuticals ein zugelassenes Medikament zur Verfügung, mit dem Patienten, die an der Sichelzellkrankheit oder der Beta-Thalassämie leiden, gentherapeutisch behandelt werden können. Und auch zur Behandlung des hereditären Angioödems zeichnet sich eine Gentherapieoption auf CRISPR-Cas9-Basis ab. Das sind aufwendige, komplizierte und teure Therapien, die aktuell mit etwa 2 Millionen Euro zu Buche schlagen. Und nun also eine neue Option, die aktuell Schlagzeilen macht. Das verspricht spannend, aber auch kompliziert zu werden. Deshalb sitzen wir heute hier. Lass uns, lieber Theo, in den Podcast einsteigen und vielleicht erläuterst du am Beginn noch einmal all die bisher verfügbaren Gentherapien auf der Basis von CRISPR-Cas9.
Ja, Manfred, das mag ich gerne. Auf den Punkt gebracht kann man sagen, dass bei den CRISPR-Cas9 basierten Gentherapien, die bisher zugelassen sind, also auf Casgevy-Basis, keine Mutation bei dem Patienten korrigiert wird, obwohl ihre Krankheit Folge eines Gendefekts ist. Der Gendefekt wird also nicht direkt behoben. Man könnte auch sagen, dass man hier eine Nulllösung gefunden hat, die auch als CRISPR 1.0 betrachtet werden kann. Konkret werden durch die Interventionen mit dem CRISPR-Cas9 System tatsächlich Gene zerstört, was dann allerdings ein positives klinisches Resultat zur Folge hat. Im Falle der Sichelzellkrankheit und der Beta-Thalassämie und dem Einsatz von Casgevy wird das Gen für ein Repressor-Protein zerstört, das dafür sorgt, dass nach der Geburt fetales Hämoglobin, das sogenannte Hämoglobin Gamma, nicht mehr produziert wird. Diese Kontrolle wird durch Einsatz der Genschere rückgängig gemacht, indem das Gen für den Repressor quasi durchgeschnitten wird. Die Folge ist, dass jetzt das fetale Hämoglobin Gamma bei den behandelten Patienten wieder synthetisiert wird und die Funktion des mutierten oder fehlenden Hämoglobin Betas übernimmt. Und es kommt noch ein weiterer Aspekt hinzu. Denn für die Genomkorrektur mit Casgevy werden Stammzellen, sogenannte CD34-positive Zellen, benötigt, die aus dem Knochenmark der Patienten gewonnen werden müssen. Das ist eine sehr komplizierte Behandlung, die sehr teuer und aufwendig ist, da es zu einem drastischen Abfall der weißen Blutkörperchen kommt, wodurch ein wochen- oder monatelanger Krankenhausaufenthalt unter sterilen Bedingungen erforderlich ist.
Aber offensichtlich handelt es sich wohl bei der CRISPR-Gentherapie, über die wir heute sprechen wollen, um ein gänzlich anderes Verfahren. Was passiert hier konkret und ganz genau?
Nun, bei der jetzt publizierten Therapie, die auch als CRISPR 2.0 Therapie bezeichnet werden kann, wird kein Doppelstrangbruch erzeugt. Vielmehr ist das Ergebnis dieser Therapie eine präzise Substitution eines einzelnen Basenpaars. Konkret wird in diesem Fall ein Adenosin-Nukleotid, also ein A, in ein Guanosin-Nukleotid, also ein G, und damit ein AT-Basenpaar in ein GC-Basenpaar umgewandelt.
Theo, wie muss man sich das ganz genau vorstellen?
Nun, das Problem in dem neu beschriebenen Fall ist ein Adenosin-Nukleotid, das dazu führt, dass ein Stopcodon kodiert wird, das an dieser Stelle aber gar nichts verloren hat. Im Gegenteil, durch dieses Stopcodon wird ein viel zu kurzes und somit nicht funktionsfähiges Protein kodiert, wodurch die Erbkrankheit dann letztlich auch verursacht wird. Bringt man jetzt einen Baseneditor in Form einer Adenosin-Deaminase an die korrekte Stelle im Genom des Patienten, wird Adenosin zu Inosin deaminiert, A nach I. Im Gegensatz zum Adenosin, das ja bekanntlich mit Thymidin eine Basenpaarung eingeht, paart Inosin, das durch Deaminierung aus Adenosin entsteht, bevorzugt mit Cytosin, sodass nach einer Replikationsrunde das ursprüngliche AT-Basenpaar jetzt durch ein GC-Basenpaar ersetzt ist. Dadurch ist dann das Stopcodon auch verschwunden und es kann eine mRNA synthetisiert werden, die ein funktionsfähiges Protein kodiert.
Theo, du bist Molekularbiologe, also klingt das ja für dich alles ziemlich plausibel. Für mich und für die Zuhörerinnen und Zuhörer wäre es natürlich schon gut, wenn wir das Prinzip wirklich verstehen, ganz konkret. Und deshalb würde ich dich bitten, dass du vielleicht den konkreten Fall schilderst, wo das, was du gerade beschrieben hast, auch angewandt wird, damit wir das vertieft verstehen können.
Ja, es geht um einen kleinen Patienten namens KJ Muldoon. Dieser kleine Kerl wurde im August 2024 geboren. Allerdings deuteten eine ausgeprägte Lethargie, Muskelsteifheit und andere besorgniserregende Symptome darauf hin, dass der kleine Mann nicht gesund war. Aber er hatte Glück. Die Therapeuten in der Klinik, in der KJ geboren wurde, veranlassten damals gleich eine Genomsequenzierung. Diese ergab, dass die Symptome auf eine schwere Störung des Harnstoffzyklus zurückzuführen waren, die bei etwa der Hälfte der betroffenen Säuglinge zu einer Anreicherung von Ammoniak und zum Tod führt. Und selbst wenn die Säuglinge nicht zeitnah sterben, verursacht der hohe Ammoniakspiegel eben Lethargie, Krampfanfälle, Koma und mit der Zeit auch schwere Hirnschäden. Das krankheitsverursachende Gen, das durch die Sequenzierung identifiziert wurde, war das Gen für das Enzym Carbamoylphosphat-Synthetase 1, CPS1. Eigentlich reicht eine Kopie dieses Genes, damit der Harnstoffzyklus funktioniert. Aber dummerweise hatte KJ Muldoon ein mutiertes Gen sowohl vom Vater als auch von der Mutter geerbt. So etwas passiert sehr, sehr selten. An einem CPS1-Mangel erkrankt nur etwa 1 von 1,3 Millionen Neugeborenen. Die bisherige Therapie, die, wie gesagt, bisher zur Verfügung steht, ist unbefriedigend und nicht sehr effizient. Ein solcher Patient muss extrem proteinarm ernährt werden, damit wenig Stickstoff zur Verfügung steht. Und er bekommt Glycerolphenylbutyrat als stickstoffbindendes Medikament. Durch eine Lebertransplantation lässt sich zwar ein funktionierender Harnstoffzyklus wiederherstellen, allerdings treten bei Säuglingen häufig hyperammonämische Krisen und irreversible neurologische Schäden auf, bevor sie groß genug sind für eine Transplantation, sofern überhaupt ein Transplantat zur Verfügung steht.
Du sagtest, dass der Gendefekt gleich nach der Geburt durch die Sequenzierung der genomischen DNA dieses kleinen Patienten identifiziert wurde. Wurde dann auch gleich mit der Therapie begonnen?
Sagen wir so, es wurde gleich damit begonnen, die Therapie vorzubereiten. Denn bei dieser Therapie handelt es sich um eine extrem personalisierte Therapie, die nicht vorrätig gehalten werden kann.
Und was wurde da konkret gemacht?
Nun, nach der Sequenzierung war klar, dass beide Gene für die Carbamoylphosphat-Synthetase 1 eine Mutation trugen. Und in beiden Fällen führte die Mutation dazu, dass ein Stopcodon das Ablesen eines kompletten Proteins verhinderte. Die Forschenden entschlossen sich nun, die Mutation auf dem Chromosom zu korrigieren, das KJ Muldoon von seinem Vater geerbt hatte. Das sollte ausreichen, da es sich bei dem CPS1-Mangel um eine rezessiv vererbte Krankheit handelt. Also ein Gen zu korrigieren, liefert ein intaktes Enzym und das korrigiert den Defekt, den klinischen Defekt. Und die Korrektur sollte erfolgreich sein, wenn an der kritischen Stelle, also dort, wo die Mutation sich befindet, ein A in ein G umgewandelt wird.
Und das erreichten die behandelten Ärzte durch den von dir bereits erwähnten Baseneditor. Kannst du dieses Prinzip, diesen Baseneditor, noch einmal erläutern?
Wir erinnern uns an Casgevy, das zugelassene CRISPR-Cas9-System. Hier schneidet die Endonuklease Cas9 beide DNA-Stränge durch, nachdem sie durch eine CRISPR-Führungs-RNA, die sogenannte Guide-RNA, an der richtigen Stelle im Genom positioniert wurde. Für alle diejenigen, die dieses Prinzip noch einmal nachlesen wollen, habe ich in den Shownotes einen Link auf einen Übersichtsartikel eingefügt, den ich erst kürzlich in der PZ als Titelgeschichte publiziert habe. Casgevy war also CRISPR 1.0. Hier, im Fall von CRISPR 2.0, wurde die Enzymaktivität der Cas9-Endonuklease durch gezielt eingefügte Mutationen komplett inaktiviert. Cas9 kann also DNA nicht mehr durchschneiden. Allerdings wurde nun das ehemalige Enzym mit einer neuen Funktion ausgestattet. Das erreicht man dadurch, dass an das Cas9-Protein ein Enzym angeheftet wird. Die bereits erwähnte Adenosin-Deaminase. Und dies bezeichnet man nun als einen Baseneditor. Wird dieses Fusionsprotein jetzt durch eine für die konkrete Stelle im Genom des Patienten entworfene Guide-RNA an die richtige Stelle dirigiert, wo sich die Mutation befindet, erkennt die Adenosin-Deaminase das falsch positionierte Adenosin und deaminiert es zu Inosin. Anders als Adenosin, das ja mit Thymidin Basenpaart Inosin mit Cytidin. In der Konsequenz wird dann nach der nächsten Replikationsrunde das falsche AT-Basenpaar durch ein korrektes GC-Basenpaar ausgetauscht.
Aber jetzt die wichtige und spannende Frage: Ist es in diesem Fall notwendig, ähnlich wie bei der Behandlung der Sichelzellkrankheit oder einer Beta-Thalassämie mit Casgevy, eine Behandlung von Knochenmarkstammzellen durchzuführen?
Nein. Und das ist ein weiterer entscheidender Befund dieses CRISPR 2.0-Verfahrens. Es reichte eine zweimalige Infusion des Baseneditorkomplexes. Denn die Carbamoylphosphat-Synthetase 1 wird hauptsächlich in der Leber synthetisiert. Aus diesem Grund verpackte man die Guide-RNA zusammen mit einer mRNA, die für den Adenosin-Deaminase-Baseneditor kodiert, in Lipid-Nanopartikel, wie wir sie von den Siranen her kennen.
Zur Erinnerung, Sirane sind RNA-Therapeutika, die über spezielle Lipid-Nanopartikel in die Leberzellen eingeschleust werden. Dies gelingt insofern, als die siRNA mit Zuckermolekülen modifiziert ist und über die Bindung an ganz speziellen Rezeptoren auf den Hepatozyten den Weg in die Leberzellen finden.
Genau das war das Prinzip. Sobald der Komplex in die Hepatozyten aufgenommen wurde, wird die mRNA translatiert und der Komplex aus Guide-RNA und dem neu synthetisierten Baseneditor wandert in den Zellkern. Die Guide-RNA positioniert den Baseneditor an die korrekte Stelle im Patientengenom, wo dann die Korrektur, eben die Umwandlung von A nach I stattfindet.
Theo, das klingt unglaublich faszinierend. Aber die Frage ist doch, wie geht es diesem Kind, diesem Buben jetzt nach dieser Behandlung?
Bereits nach der ersten Dosis konnte bei dem Patienten die Proteinaufnahme gesteigert werden. Nach der zweiten Dosis ging der Ammoniakspiegel im Median von 23 auf 13 Mikromolar deutlich zurück. Die Behandlung mit Glycerolphenylbutyrat als stickstoffbindendes Medikament konnte auf 50% der Ausgangsdosis reduziert werden. Und zu guter Letzt blieb auch der neurologische Status des Patienten nach der Therapie stabil. Das Kind nahm zu von 7,14 Kilogramm vor der Therapie auf 8,17 Kilogramm nach der Therapie.
Also das ist wirklich fantastisch. Wieder einmal sind wir Zeugen eines noch vor wenigen Jahren kaum denkbaren therapeutischen Fortschritts geworden. Lieber Theo, danke, dass du uns das so umfassend erklärt hast. Aber auch hier wird wieder einmal deutlich, wie wichtig es ist, sich ständig fortzubilden. Das ist zwar wirklich anstrengend. Auch einen Podcast zu hören braucht Zeit und man muss sich konzentrieren. Aber zugleich haben wir auch diese Faszination dieser neuen Therapien. Und durch die Lektüre der PZ bekommen wir natürlich erweiternd auch hervorragende Hilfestellungen. Damit möchte ich mich bei dir, lieber Theo, und bei Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, fürs Zuhören bedanken, bei dir, Theo, für die Erläuterungen. Ich freue mich auf den nächsten Podcast und wiederum spannende Einblicke in neue, faszinierende Therapien. Ciao, Theo.
Ciao, Manfred.
PZ nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.